Liebe Geschwister, wir fahren heute fort mit unserer Betrachtung des Epheserbriefes. Wir sind im Kapitel 6 und wollen die Verse 10 bis 17 lesen. Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Ich lese zunächst diesen Text. Im Übrigen, meine Brüder, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könntet. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Soweit das Wort Gottes. Das nächste Mal werden wir auch die übrigen Verse betrachten, wo es um das Gebet auch als Waffe geht. Aber soweit für heute. Ich möchte noch beten. Wir bleiben sitzen. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet, der uns nicht in der Unkenntnis lässt. Und wir danken dir, Herr, für das, was wir hier lesen, dass wir nicht in unserem täglichen Kampf gegen das Böse nicht alleine sind, sondern dass du uns beistehst, dass du bei uns bist und dass du uns sogar eine gewisse Waffenrüstung gibst, die uns dazu helfen soll, auch gegen die Angriffe des Bösen zu bestehen, zu widerstehen. Lass uns, Herr, wirklich verstehen, was du hier sagst. Lass uns dein Wort wirklich klar sein, dass wir Mut haben, dass wir Trost haben und dass wir wissen auch, Herr, dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Wir bitten dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ich möchte zunächst kurz zusammenfassen, was wir bisher in diesem Brief gesehen haben. Das ist immer gut, das uns in Erinnerung zu rufen. Das Erste, was Paulus in diesem Epheserbrief uns erklären möchte, ist, dass Gott einen Heilsplan hat für die Welt, für uns, wie dieser Heilsplan aussieht. Und dass Gott auch diesen Heilsplan nicht einfach so aus der Tasche rausgeholt hat, sondern sich vor Grundlegung der Welt, sagt Paulus, ausgedacht hat. In diesem Heilsplan geht es hauptsächlich um Jesus Christus. Wenn wir uns Christen nennen, müssen wir wissen, es geht in unserem Glauben um die Person Jesu Christi. Es geht nicht nur um das, was wir tun, dass wir bestimmte Werte haben, die man christlich nennt, sondern es geht hauptsächlich um Jesus Christus selbst und unsere Gemeinschaft mit ihm. Christus ist dieser Sohn, den Gott gesandt hat, um uns von unseren Sünden zu retten. Wir werden durch ihn gerettet und das durch den Glauben, sagt Paulus. Es geht um den Glauben an ihm. Ein Vertrauen, ein Festvertrauen an Jesus Christus, eine Verbindung mit ihm. Gottes Plan betrifft nicht nur die Juden, das Volk des ersten Bundes, das lesen wir im Alten Testament, was Gott mit den Juden angefangen hat, sondern Gottes Plan betrifft auch uns, die zu den Heiden gehören, die jetzt mit den Juden in Christus zu einem einzigen Volk vereint wurden. Also es gibt nicht mehr jetzt Juden und Nichtjuden, sondern alle, die an Jesus glauben, sind ein Volk, werden von Gott als ein Volk, als eine Einheit betrachtet. Verfeindete Menschen, und wir sehen auch im Alten Testament, wie die Juden eine Abneigung gegenüber den anderen Menschen hatten, die sie als Heiden betrachteten. Diese verfeindeten Menschen leben jetzt in der Gemeinde Jesu in perfekter Harmonie miteinander. Zumindest soll es sein. Auch wenn die Erlösung allein durch den Glauben an Jesus Christus ohne Hinzutun von Werken erlangt wird, bleibt der Glaube, dieser Glaube an Jesus, nicht ein Glaube ohne Werke. Das ist eigentlich eine Kritik, die man an Paulus und an seine Rechtfertigung durch den Glauben auch gerichtet hat. Es ist schön und gut zu glauben, aber wir müssen auch beweisen, was wir glauben. Wir müssen auch Werke tun, wir müssen auch gute Taten tun. Und wie gesagt, die Bibel lehrt, dieser Glaube, der uns rettet, bleibt nicht ohne Werke. Er bleibt nicht einfach so in Kopfgedanken, sondern er muss sich auch in der Praxis zeigen. Vereint mit Jesus Christus und geleitet vom Heiligen Geist ist jeder Christ aufgerufen, in Liebe und im Licht auch zu leben, fern von der Sünde. In Kapitel 5 und 6 richtet Paulus eine ganze Reihe von Empfehlungen an Christen, an Ehepaare, an Familien, Herren und Sklaven, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Paulus ist sich bewusst, dass nicht alles so einfach ist. Er hat viel gesagt, viel gelehrt, viel befohlen, aber es ist nicht alles einfach, was wir als Christen zu tun haben. Er ist sich bewusst, dass der Gläubige in seinem Glaubensleben auch mit vielen Anfechtungen zu tun hat und auch haben wird. Der Gläubige muss sowohl mit äußerer Opposition in der Welt als auch mit inneren Konflikten auch rechnen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, woher kommt das? Woher kommen diese Konflikte? Sowohl äußerlich als auch innerlich. Viele Pastoren, Evangelisten versprechen heute denjenigen, die Jesus nachfolgen möchten, ein gemütliches und ein sicheres Leben. Ihr Ziel ist natürlich dabei, den Glauben attraktiv zu machen, um sich damit rühmen zu können, eine große Anzahl von Menschen bekehrt zu haben, zu Jesus geführt zu haben. Für viele ist deshalb ihre Erfahrung mit dem christlichen Glauben wie eine Art Strohfeuer. Es fängt gut an, es brennt und dann irgendwann wird es einfach so ausgelöscht. Ja, das kommt daher, dass vielen diesen Menschen falsche Versprechungen gemacht wurden. Ihnen wurde gesagt, Jesus, wenn du an ihm glaubst, wird alle deine Probleme lösen. Er wird dir Erfüllung und Freude geben. Er wird dir ein glückliches Familienleben schenken. Komm zu Jesus heute und genieß alle diese Segnungen und noch viel mehr. Und diese Menschen haben sich so auf ein Leben eingelassen, von dem sie dachten, es würde wunderbar sein, voller Frieden und Glück. Aber es gibt leider eine Sache, vor dem man sie nicht gewarnt hat in diesem christlichen Leben. Und in dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, fordert Paulus die Christen auf, sich auf einen harten geistlichen Kampf vorzubereiten, anstatt sorglos zu sein. Christliches Leben ist nicht absolute Sorglosigkeit, sondern wie Paulus hier sagt, ein ständiger Kampf. Paulus zögert nicht, einen unsichtbaren Feind zu identifizieren und zu benennen, gegen den der Gläubige sein ganzes Leben lang kämpfen muss. Es handelt sich um den Teufel, dessen Name auch in der Bibel Satan ist. Was bedeutet der Widersacher, der Gegner, hauptsächlich der Gegner Gottes, aber dadurch, dass dieses Wesen ein Gegner Gottes ist, ist auch ein Gegner aller Menschen, die an Gott glauben. John Bunyan war ein englischer Pastor und Puritaner des 17. Jahrhunderts in England. Und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, eine Allegorie, eine allegorische Erzählung. Das ist übrigens das zweitmeistgelesene Buch in der Welt nach der Bibel. Vielleicht kennt ihr dieses Buch, die sogenannte Pilgerreise, wo er die Geschichte von einem Menschen erzählt, der auf eine Pilgerreise ist von seiner Stadt des Verderbens bis zum himmlischen Staat. Also es ist ein Glaubensleben erzählt in allegorischen Form. Und in diesem Buch muss sich der Held des Buches, sogenannt Christian wird er genannt, irgendwann eine Kreatur aus den Tiefen namens Apollyon, ihr kennt vielleicht den griechischen Gott Apollon, also eine Kreatur aus den Tiefen, aus dem Abyssus namens Apollyon. Er muss sich diesem Wesen stellen. Es ist ein Bild für den Teufel eigentlich. Glücklicherweise wurde dem Christian beim Verlassen des Palast Schönheit, wo er früher war und wo er sich ausruhen konnte, eine Waffenrüstung gegeben. Fragt sich, warum kriegt er plötzlich eine Waffenrüstung? Er wird das schnell erfahren, warum. Und dank dieser Rüstung kann Christian die Kreatur besiegen und seinen Weg fortsetzen. Bunyan dachte sicherlich an den Text hier von Epheser 6, als er diese Zeilen schrieb, diese Geschichte verfasst hat. Viele Menschen glauben heutzutage nicht mehr an die Existenz des Teufels. Ja? Also wenn man eine Umfrage machen würde, würde vielen noch sagen, ja, ich glaube, das ist ein Gott, aber einen Teufel gibt es nicht. Und vielleicht glauben sie nicht an den Teufel, weil sie naive Vorstellung von dem Teufel. Sie stellen sich da ein haariges Wesen vor mit Hörnern und Pferdefüßen. Das ist etwas, was uns aus dem Mittelalter kommt. Ja, die Bibel lehrt jedoch, dass alles das Gute, was wir in der Welt haben, seinen Ursprung in einem lieben, gerechten und heiligen Gott hat. Während das Böse auch eine Realität ist und seinen Ursprung in der Existenz eines Geschöpfes hat, das sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und die Bibel nennt dieses Geschöpf von Gott den Teufel. Die Bibel geht sogar weiter und behauptet, dass die ganze Welt, die Welt, die wir kennen, unter der Macht des Teufels ist. Die Welt ist nicht nur der Erdkreis und die Menschen, die darin wohnen, sondern die Welt wird in der Bibel als ein System beschrieben, was die Menschen beeinflusst. Ein System, was sich gegen die Autorität Gottes, gegen die Herrschaft Gottes erhebt. Ein System, das sagt, Gott, der hat mit uns nichts zu tun, den wollen wir nicht haben. Und diejenigen, die an Jesus glauben, wurden, sagt uns die Bibel, als sie gerettet wurden, aus diesem bösen System herausgeholt, gerettet, herausgenommen. Und deshalb kann der Apostel Johannes auch in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 19, über die Gläubigen sagen, wir wissen, er wendet sich an Christen, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Man könnte auch übersetzen, in der Macht des Teufels. Satan wird deshalb als Gott dieser Welt bezeichnet, weil er die Ungläubigen so verblendet hat, dass sie das Evangelium nicht verstehen. Das sagt Paulus im 2. Korinther Brief, Kapitel 4, Vers 4. Wenn man wirklich mit den Menschen spricht heute, dann sieht man eine solche Abneigung gegen Gott, dass man sich fragen kann, ist es, weil die Menschen verblendet sind, oder haben sie sich wirklich Gedanken gemacht über das, was sie glauben und nicht glauben? Ja, und das ist das Resultat des Wirkens des Teufels. Der Teufel gibt sich damit nicht zufrieden, sondern versucht auch die Gläubigen selbst von ihrem Glauben an Gott abzubringen. Er weiß, dass Menschen sich für Gott entschieden haben und er denkt, die Partie ist für ihn nicht verloren. Er bemüht sich, die nochmal von diesem Glauben abzubringen. Und Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8, er vergleicht hier den Teufel mit einem wilden Tier, mit einem Löwen. Er sagt, seid nüchtern und wacht. Also seid nicht sorglos, schlaft nicht, sondern seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, euer Gegner, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Und das sieht man auch sehr gut heute, wie der Teufel am Wirken ist. Also wenn man sieht, wie in bestimmten Ländern die Christen zum Beispiel verfolgt werden, ich las noch mal kurz über die Dinge, die jetzt in Afrika passieren oder in Nigeria, und das hört man nicht in den Nachrichten, man hört viele über viele andere Dinge, man hört nicht, dass komplette Dörfer vernichtet werden, dass die Leute umgebracht werden, weil sie Christen sind. Ja, man zählt nicht mehr die Kirchen, die verbrannt wurden. Also wir sehen, jeder Gläubige in der Welt ist also in einem geistlichen Kampf verwickelt. Das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Lass uns jetzt die Verse betrachten, die wir gelesen haben. Erster Teil, es geht darum, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, die Verse 10 bis 13. Zunächst Vers 10. Paulus sagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Bibel lernt, wir können uns nicht selbst retten, dafür muss Gott eingreifen. Und wie wir uns selbst nicht retten können, sind wir auch in diesem geistlichen Kampf, den wir gegen diesen übermächtigen Wesen, den Teufel, führen müssen, nicht stark genug, wenn wir uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Dieser Feind ist uns bei weitem überlegen. Und deshalb sagt hier Paulus, schöpft eure Kraft und alle eure Ressourcen aus dem Herrn. Nicht aus euch selbst, sondern aus dem Herrn. Denn Gott ist allmächtig. Und weil er allmächtig ist, kann er wirklich diesen Feind selbst besiegen. Der übrigens ein Geschöpf ist, den er erschaffen hat, der sich von ihm abgewandt hat. Wenn wir die Kraft haben wollen, die wir für die Kämpfe des Lebens benötigen, dann muss uns diese Kraft vom Herrn kommen, von Gott kommen. Nur er hat die Kraft, die erforderlich ist, um uns gegen unseren dämonischen Gegner gewinnen zu lassen. Das gilt für alle Erfahrungen, alle negative Anfechtungen, die wir in der Welt haben, in unserem Leben. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnten gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Paulus fordert uns auf, eine Rüstung anzulegen, die Gott selbst uns zur Verfügung stellen möchte, um das Böse zu bekämpfen. Paulus hat bereits im Kapitel 4, Vers 24 davon gesprochen, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen. Also wir sehen hier, bei den Christen geht es darum, viele neue Dinge zu tun, viele neue Kleidung anzuziehen. Zuerst den neuen Menschen, das ist auch ein Bild, wir sollen den neuen Menschen anziehen. Diejenigen, die Jesus angenommen haben, sind eine Neuschöpfung und müssen entsprechend ihrer neuen Identität leben. Das ist, was er meint hier. Den neuen Menschen anziehen heißt, nach unserer neuen Identität als Christen zu leben. Im Einklang mit den Dingen, die wir gelernt haben, die wir wissen, die in unserem Leben passiert sind. Und das Ziel dieser Empfehlung ist es, den Gläubigen in die Lage zu versetzen, den Machenschaften des Teufels zu widerstehen, der ihn zu Fall, den Christen bringen will. Das ist die Absicht des Teufels, uns zu Fall zu bringen und zu Gott, von Gott abzubringen. Würde der Christ diesem Rat nicht folgen und diese Rüstung nicht anziehen, dann würde er sehr schnell von dem Teufel besiegt werden. Vers 12. Unser Kampf, sagt Paulus, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Wir können den Teufel nicht sehen, aber wir stellen sehr schnell fest, dass wir im Glaubensleben viele menschliche Gegner haben. Ist es, könnte man sich fragen, nicht in erster Linie gegen sie, dass wir kämpfen müssten, gegen diese sichtbaren Feinde, die wir haben? Menschen, die uns entmutigen wollen, Menschen, die uns feindlich gesinnt sind. Sollen wir nicht den Kampf gegen sie führen? Nein, Paulus macht uns hier deutlich, dass hinter diesen sichtbaren Gegner eine andere Macht steht, und zwar Satan, der sie kontrolliert, diese Menschen, und sie für seine Zwecke benutzt. Wir verstehen, warum die Bibel sagt, dass die Welt unter der Macht des Teufels ist. Der Teufel ist sein Wesen, weil er unsichtbar ist, aber eine große Macht hat, die Menschen zu beeinflussen. Er ist in der Lage, wirklich bestimmte Menschen wirklich zu seinen Zwecken zu bringen. Zu seinen Zwecken zu benutzen. In der Bibel und insbesondere im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird der Teufel als Verführer bezeichnet, der den ganzen Erdkreis verführt, Offenbarung 12, Vers 9. Das ist seine bevorzugte Taktik, die Menschen zu verführen, also Täuschung, ihnen den Eindruck geben, dass das, was sie sich ausdenken, von ihnen selbst kommt. Aber in Wirklichkeit ist derjenige, der sie kontrolliert, der sie dazu bringt. Und mit ihr hat er die ersten, mit dieser Taktik der Täuschung, hat er die ersten Menschen zu Sünden verleitet. Ja? Hat Gott gesagt, nein, Gott hat nicht gesagt, wenn ihr tut, was Gott sagt, dann weiß er, ihr werdet so wie ihn sein. Und deshalb lasst euch nicht von diesem Gott einfach so Geschichten erzählen. Das ist eine Taktik der Täuschung. Satan steht nicht alleine da, wenn er sich Gottes Plänen widersetzt. Er kann auf eine ganze Armee, auf ein ganzes Heer zählen, eine Vielzahl von Dämonen, die sich seiner Sache verschrieben haben. Und deshalb spricht Paulus hier von sogenannten Herrschaften, Gewalten und Kräften in der Welt der Finsternis. Es scheint, dass es in der unsichtbaren Welt eine gewisse hierarchische Struktur gibt, die darauf abzielt, die Länder der Erde zu beherrschen. Das lesen wir zum Beispiel im Alten Testament, im Buch des Propheten Daniel. Wir lesen eine merkwürdige Geschichte, wo der Sohn Gottes, also noch nicht Jesus Christus, aber die zweite Person der Dreieinigkeit, sich dem Propheten Daniel offenbart, nachdem Daniel sich gedemütigt hat und gebetet hat, dann kommt er zu ihm und offenbart ihm gewisse Dinge bezüglich der Zukunft. Und er weist auf einen geistlichen Kampf gegen dämonische Gewalten hin, die das Schicksal der Länder bestimmen. Und er spricht hier von dem Persischen Reich. Er sagt also, das, was geschieht mit dem Persischen Reich, eine große Herrschaft der damaligen Zeit, die auch praktisch die Babylonier besiegt hat und die Christen auch, die Juden nochmal in ihrer Gewalt hatte. Er sagt, dass da sich in der unsichtbaren Welt ein schrecklichen Kampf abläuft, indem er, sagt er, vom Herzengel Michael unterstützt werden muss. Also nun zu sagen, das sind Dinge, die wir nicht sehen, aber das geschieht auch in dieser unsichtbaren Welt. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Verse 14 bis 17. Nachdem wir diese Waffenrüstung angezogen haben, geht es darum, auch festzustehen, standhaft zu bleiben mit dieser Rüstung. Ausgehend davon, also das, was ich jetzt über das Buch des Propheten Daniel erzählt habe, verstehen einige Christen heute den geistlichen Kampf, den wir zu führen haben, in erster Linie als eine Art Angriffskrieg, eine Offensive gegen sogenannten territoriale Geister. Sie berufen sich auf die Autorität Jesu Christi, um die vom Feind besetzten Gebieten zurückzuerobern. Im Gebet natürlich jetzt nicht, es geht um einen geistlichen Kampf. Vielleicht habt ihr schon mal von diesen Märsche für Jesus gehört, wo Christen durch die Stadt gehen und beten und so weiter. Das entspricht gerade diesem Verständnis der Dinge. Also es geht darum, im Gebet einen offensiven Krieg gegen diese Mächte zu führen. Zu sagen, dass Gott die Menschen bewahrt, dass Gott dafür sorgt, dass diese dämonischen Mächte keinen Einfluss auf die Menschen nehmen. Leider ist es nicht das, wozu uns der Apostel Paulus hier uns auffordert. Er spricht nämlich davon, gegen die Angriffe des Teufels standhaft zu bleiben. Also nicht einen Angriffskrieg zu führen, sondern gegen diese Angriffe des Teufels standhaft zu bleiben. Es ist nicht also, dass wir den Teufel anzugreifen hätten, sondern dass er uns eingreift, und weil er uns eingreift, müssen wir uns gegen ihn verteidigen. Was wir führen, ist ein Verteidigungskrieg hier. Paulus sagt zunächst: Umgürtet eure Lenden mit der Wahrheit und legt die Gerechtigkeit wie ein Panzer an. Umgürtet eure Lenden mit der Wahrheit und legt die Gerechtigkeit wie ein Panzer an. Was meint er damit? Er spricht hier zunächst von einem Gürtel. Das ist wahrscheinlich der Gürtel, der man in der Antike nutzte, um die weiten Gewänder der Menschen zusammenzuhalten. Die Menschen hatten keine Hosen wie heute, sondern weite Gewänder, und man nutzte so einen Gürtel, um dieses Gewand zusammenzuhalten. Aber auch ein Gürtel wurde benutzt, um die ganzen Rüstung der Soldaten auch zusammenzuhalten. Umgürtet eure Lenden mit der Wahrheit. Das Wort auf Griechisch hier für Wahrheit ist das Wort Aletheia, und das bezieht sich hauptsächlich in der Bibel auf das, was Gott offenbart hat und für seine Geschöpfe verbindlich ist. Das ist die Wahrheit. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann spricht er als derjenige, der uns Gott offenbart. Und was er sagt, ist verbindlich. Das ist die Wahrheit. Was Gott sagt, nicht was wir uns ausdenken, nicht was wir für die Wahrheit halten, sondern was Gott eigentlich offenbart als Wahrheit, als maßgeblich für uns. Und das steht im Gegensatz, auch in der Antike, auch bei den Griechen, das stand im Gegensatz zu Aberglauben und zu Erfindungen der Menschen. Das andere griechische Wort, was auch wichtig hier für Gerechtigkeit, ist das Wort dikaiosyne. Und das stammt von einer Wurzel ab, die Urteil oder Urteilsspruch bedeutet. Das heißt, wenn jemand bei einem Gerichtsverfahren sein Urteil bekommen hatte, dann verwendete man dann diesen Begriff. Gerechtigkeit wurde gesprochen. Ein gerechter Mensch ist also jemand in der Bibel, der Gottes Zustimmung findet, der von Gott freigesprochen wurde. Wahrheit und Gerechtigkeit werden deshalb oft als Verweise auf das Wort Gottes, die uns die Wahrheit über Gott sagt, das uns die Wahrheit über Gott sagt und die Rechtfertigung durch den Glauben angesehen, weil wir durch den Glauben gerecht gesprochen werden. Aber die Begriffe, die Paulus hier verwendet, scheinen jedoch auf einen Charakter auf den Charakter eines Menschen ihn zu weisen hier. Es geht eigentlich um Charakterzüge eines Menschen. Und sie stehen eng in Verbindung mit dem, was wir über die Gerechtigkeit und die Heiligkeit bisher in dem Brief gelesen haben. In Kapitel 4, Verse 24 und 25 über Heiligkeit und Gerechtigkeit und im Kapitel 5, die Verse 8 bis 9 in Bezug auf die Güte und die Gerechtigkeit. In Epheser 4, Vers 24 sagt zum Beispiel Paulus, dass der neue Mensch, den wir angezogen haben, nach dem Bilde Gottes in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Und er fügt in Vers 25 hinzu, diesen Vers, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Im Grunde genommen, weil wir neue Menschen sind, sollen wir alle unsere alten Gewohnheiten einfach ablegen und die Lüge ablegen, die Wahrheit sagen, jeder mit seinem Nächsten. Im Kapitel 5, die Verse 8 und 9, betont er, dass wir als Kinder des Lichtes Früchte hervorbringen sollen, Früchte der Güte, der Gerechtigkeit, der Wahrheit. Er sagt, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Paulus betont also, dass die grundlegende Waffen des Christen im geistlichen Kampf Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind und dass sie wirksam sind in diesem Kampf gegen den Teufel, weil sie das Siegel Jesu und der neuen Schöpfung tragen, deren Urheber Jesus ist. Und dies hat er bereits im zweiten Teil von Kapitel 4 ausführlich erläutert, was es bedeutet, ein neuer Mensch zu sein. Auch wenn wir dazu berufen sind, ein gerechtes Leben zu führen und uns authentisch zu verhalten als Christen, ist es offensichtlich, dass uns dies nicht vollständig vor den Angriffen des Teufels schützen wird. Warum? Weil wir oft gemäß diesen Dingen nicht leben und oft sündigen und vom rechten Weg abkommen. Was hilft uns dann? Und deshalb ist es unerlässlich, auch Gerechtigkeit und Wahrheit auch auf das zu beziehen, was Jesus für uns getan hat. Das ist nicht etwas, was wir hervorbringen, sondern was auch Jesus uns für uns getan hat und was uns auch angerechnet wurde. Nämlich, dass es keine Verurteilung mehr gegen uns gibt. Denn in Jesus Christus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Und seine Gerechtigkeit ist uns auch durch den Glauben, wie gesagt, zugerechnet worden, wenn wir an ihm glauben. Er hat ein perfektes Leben geführt. Und das, was er getan hat, wird auf unserem Konto geschrieben, wenn wir glauben. Sodass wir, wenn der Teufel uns anklagt, sagen können, schau nicht auf das, was ich tue, sondern auf das, was Jesus für mich getan hat. Vers 5. Habt die Fünfe gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Hier ist der griechische Text auch etwas unklar. Also wortwörtlich steht da, bindet eure Schuhe mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Was ist damit gemeint? Viele Übersetzungen versuchen das so zu deuten, dass sie sich auf einen Vers von Jesaja, Kapitel 52, Vers 7, beziehen, wo es steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion, das ist Jerusalem, sagt, dein Gott herrscht als König. Also wie lieblich sind die Füße des Freudenbotens. Das heißt, derjenige, das ist natürlich ein Bild, derjenige, der die frohe Botschaft bringt, hat schöne Füße. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass Paulus hier die Christen dazu aufruft, das Evangelium zu verkünden. Allerdings scheint er eher sagen zu wollen, dass ein gutes Schuhwerk dazu hilft, für den Kampf bereit zu sein. Und nämlich Was Soldaten in einer Verteidigungsschlacht hauptsächlich benötigen, ist eine gute Bodenhaftung, um nicht zu riskieren, unter den wiederholten Angriffen des Feindes zu verrutschen. Und das ist wahrscheinlich, was er hier meint. Es ist also ein korrektes und tiefes Verständnis des Evangeliums, des Friedens. Das Evangelium bringt uns Frieden durch den Glauben, wie gesagt, mit Gott. Jesus ist unser Friede. Und das ist dieses Evangelium, dieses Verständnis des Evangeliums, das der Gemeinde festen Halt und Bereitschaft auch für den Kampf verleiht. Christus verdanken wir den Frieden und auch unseren freien Zutritt zum Vater, erklärt Paulus in Kapitel 2 des Briefes. Er hat auch Frieden zwischen Juden und Nichtjuden geschaffen. Vers 16. Und vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könntet. Paulus vergleicht die Angriffe des Teufels mit brennenden Pfeilen, die darauf abzielen, die Verteidigungslinie in Brand zu setzen. Das war nämlich eine Waffe, die damals sehr häufig benutzt wurde, also feurige Pfeile zu schicken. Hauptsächlich waren auch Schilde der Verteidiger aus Holz und konnten also leicht brennen. Und Paulus denkt an alles hier von direkten okkulten Angriffen bis hin zu teuflischen Verfolgungen und so weiter. Aber vor allem auf die unaufhörliche Flut von Versuchungen, die der Teufel versucht, durch Angst, indem er Bitterkeit in uns sät, Wut und Spaltung und die Einheit der Gemeinde zerstören zu können. Und so wie die römischen Legionäre den großen Schild, den sie hatten, es auch mit Metall auch verziert war und damit es nicht einfach brennt, ja, wie sie diesen großen Schild zu ihrem Schutz benutzten, muss auch der Christ diesen Angriff mit Glauben an Gott abwehren. Der Apostel Johannes sagt auch in seinem ersten Brief, Kapitel 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, was Johannes hier sagen möchte, ist, dass wir überwinden das Böse, indem wir an diesem Glauben festhalten, indem wir Gott vertrauen, indem wir in Verbindung mit Gott bleiben. Und Paulus selbst sagt in Epheser 3, Vers 17, es ist auch eine Empfehlung, sogar ein Befehl, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus soll in uns durch den Glauben wohnen. Er soll Behausung in uns, in unserem Leben finden, durch den Glauben. Der Glaube ist das, was uns mit ihm verbindet. Der Glaube ist eine radikale Hoffnung gegenüber Gott, die es Christus dann ermöglicht, vollständig in uns zu wohnen, sodass wir seine unergründliche Liebe, seine Macht, seine Gerechtigkeit auch verstehen können. Also ergreift den Schild des Glaubens bedeutet also, sich bewusst an den Gott zu klammern, der sich im Evangelium uns offenbart hat, und fest entschlossen auf ihn zu vertrauen. Wir sehen, das hat eine kognitive Dimension, das Evangelium kennen, das Evangelium glauben, aber auch es hat mit unserem Willen zu tun, dass wir auch uns an diesen Dingen klammern, dass wir das festhalten. Und das wird die glühenden Versuchen des Feindes, Schaden anzurichten und Panik zu verbreiten, zunichte machen, sagt uns hier Paulus im Vers 16. Und dann Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. In diesem Vers 17 erwähnt Paulus zwei Dinge, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Der Helm schützt den wichtigsten Teil des Körpers, den Kopf. Der Kopf ist der Sitz des Denkens. Nach Jesaja Kapitel 59, Vers 17, also viele der Bilder, die Paulus hier gebraucht, werden aus diesem Kapitel 59 des Buches Jesajas übernommen. Und in Vers 17 wird Gott selbst, lesen wir, den Helm des Heils tragen, wenn er kommt, um die Welt zu richten und den Teufel in der Schlacht am Ende der Zeit zu besiegen. Gott selbst will diesen Helm des Heils tragen. Die Gläubigen müssen sich daher mit dieser Erlösung identifizieren. Für Paulus ist die Erlösung also sowohl eine gegenwärtige Erfahrung, in Christus sind wir bereits gerettet, wir haben schon das Heil, wir sind gerettet, wie gesagt, durch den Glauben an ihn. Es ist auch etwas, was noch kommen soll. Und Paulus sagt dann zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, dass erst dann, wenn Jesus wiederkommt, wir endgültig gerettet sind und gerettet sein werden. Der christliche Glaube vertraut daher auf die Treue Gottes, dass er das Werk, das er in uns begonnen hat, am Tag Jesu Christi vollenden wird. Philipper 1, Vers 6. Was Gott in uns angefangen hat, durch den Glauben jetzt, wenn wir an Jesus glauben, das wird er vollenden. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass wir diesen Glauben nicht verlieren, bis Jesus Christus wiederkommt. Geistliche Natur des Waffenarsenals des Christen wird nirgendwo deutlicher als in seinem Vertrauen auf das Wort Gottes. Das ist die einzige Angriffswaffe ist, die hier in dieser Liste erwähnt wird. Das Wort Gottes soll wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert eingesetzt werden in der mächtigen Kraft des Heiligen Geistes. Also nochmal, wir gebrauchen das Wort Gottes nicht einfach, indem wir Dinge zitieren hier gegen den Teufel, sondern wir verlassen uns, wir vertrauen auf die Aussagen des Wortes Gottes, was er über uns sagt, wenn es um die Verheißung Gottes geht. Ja, zum Schluss. Wir haben in dieser Botschaft gesehen, dass der Christ in einen geistlichen Kampf verwickelt ist, ob er will oder nicht. Es ist nicht etwas, was wir uns aussuchen, es ist etwas, was automatisch auf uns zukommen wird. Und dieser Kampf ist nichts, wonach man aktiv suchen muss. Ja, es kommt auf uns und wir stehen in der Defensive. Und viele Gläubige erleben schwere Rückschläge heute und geistliche Krisen, weil sie die Notwendigkeit dieses Kampfes nicht ernst nehmen. Sie stellen sich einfach das Glaubensleben wie einen angenehmen Spaziergang. Und dann erfahren sie wirklich Krisen und können in diesen Krisen nicht bestehen, weil sie nicht für diesen Kampf vorbereitet sind. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Worte ernst nehmen und uns wirklich vorbereiten und diese Waffenrüstung Gottes ergreifen, die hier beschrieben wird. Der Kampf, den wir führen müssen, unterscheidet sich nicht grundlegend von dem, was Paulus lehrt über die Anforderung des christlichen Wandels und den Status des neuen Menschen in Christus. Also was er sagt, was wir tun sollen und was er sagt über das, was wir jetzt sind in Jesus Christus. Das ist das Gleiche, was er hier beschreibt. Dieser Kampf umfasst daher als wesentliche Aspekte ein Leben im Licht, sich von der Sünde fernhalten, im Licht bleiben, in der Liebe, im Dienst der anderen, in Abhängigkeit von Gott und ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes, sowie eine Erneuerung unseres Verstandes durch den täglichen Kontakt mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, damit wir verändert werden, damit wir in die Gleichheit Christi umgewandelt werden. Gott helfe uns auch, das zu verstehen, auch anzuwenden. Amen. Amen.